Römer Kapitel 1 ab Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit Gottes Wort.
Lass uns beten. Vater, das ist dein Wort. Und allein in diesen 7 Versen steckt so viel von dir, dass es mich überfordert, angemessen darüber zu sprechen, und uns überfordert, angemessen zu hören und zu verstehen. Darum bitten wir dich, komm mit deinem Geist und rede du in deiner Gnade. Amen. Das Jahr 1683 war das letzte Lebensjahr eines der größten Theologen, die dieser Planet je gesehen hat. Es war das Jahr, in dem John Owen in einem letzten Buch zusammenfasste, was er an Beobachtungen in seinem bisherigen Leben gemacht hat. Und eine dieser Beobachtungen, die er im Rückblick auf sein Leben immer wieder bestätigt sah, ist die folgende. Die Ursache aller Gottlosigkeit und Verwirrung unter den Menschen, all das Wüten und Blutvergießen, alles Chaos, Verwüstung, Grausamkeiten, Unterdrückung und Katastrophen, die die Welt bis heute erfüllen, die Ursache all dessen ist Unwissenheit über Gott. Ich finde John Owens Diagnose immer wieder bestätigt. Nicht nur, wenn ich in diese Welt um uns herum blicke, sondern wenn ich in mein eigenes Leben blicke. Wie viele Gedanken, Entscheidungen, Äußerungen, Reaktionen, die ich im Nachhinein bereue, die mich und andere verwirren, haben letztlich eine große Ursache: Unwissenheit über Gott. Oh, jetzt selbst, wenn du nicht völlig unwissend bist über Gott, selbst wenn du einiges schon weißt über Gott, merken wir doch immer wieder, es gibt Momente und Zeiten im Leben, in denen sich zeigt, ich weiß offensichtlich nicht genug über Gott, ich sehe nicht mehr, ich erinnere mich nicht, ich glaube nicht genug daran, wie Gott ist. So, wenn Owens Diagnose zutrifft, dann bedeutet das, was diese Welt am meisten braucht, was unser Land und diese Stadt am meisten braucht, was du und ich am meisten brauchen, lässt sich zusammenfassen mit 2 Wörtern. Mehr Gott. Nirgendwo bekommen wir mehr Gott als in Gottes Wort. Aber selbst innerhalb von diesem Buch gibt es einen Teil, in dem uns Gott in besonders intensiver Weise vorgestellt wird. Und das ist Paulus' Brief an die Römer im Neuen Testament. Allein das Wort Gott kommt hier im Verhältnis zur Länge so oft vor wie nirgendwo sonst im Neuen Testament. Vor uns liegen 16 Kapitel, in denen es vor allen Dingen um eines geht, um Gott. 16 Kapitel, die das Gottesbild zahlreicher Personen in der Geschichte fundamental verändert haben. 16 Kapitel, über denen mein Wunsch ist, dass dasselbe mit uns passiert auf unserer Reise durch diesen großartigen Brief. Jetzt, damit wir wirklich mehr Gott daraus bekommen, müssen wir erstmal verstehen, warum Paulus diesen Brief so geschrieben hat. So lass uns zunächst mal einen Blick aufs große Ganze werfen. Wir schreiben das Jahr ungefähr 56, 57 nach Christus. Paulus hat schon 25 Jahre Erfahrung im Missionsdienst als Prediger und Gemeindegründer im Römischen Reich, nachdem er sich in den 30er Jahren bekehrt hat. Aber er erklärt hier im ersten Kapitel, er war noch nie in Rom selbst. So, er schreibt an eine Gemeinde, die er bis auf einige Freunde noch gar nicht persönlich kennengelernt hat. Darum ist seine Einleitung auch viel ausführlicher als in seinen anderen Briefen. Er stellt sich erstmal selbst vor. Und darum liest sich dieser Brief auch viel allgemeiner in seinem Schreibstil als seine anderen Briefe. Sonst geht Paulus immer wieder auf bestimmte Fragen ein, auf aktuelle Themen, die die Gemeinden beschäftigen. Nicht wahr? Wenn ihr denkt an den Korintherbrief, an den Galaterbrief. Aber hier im Römerbrief, da entfaltet er an diese noch ihm unbekannte Gemeinde ein großes Thema. Und dieses Thema stellt ihr uns vor im ersten Vers. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Was dann folgt, ist die größte theologische Zusammenfassung der Botschaft des Evangeliums Gottes. Jetzt, wozu brauchen wir diese 2000 Jahre alte Erklärung des Evangeliums? Warum ist sie so wichtig? Drei Antworten von dem, was ich glaube, was Paulus' Absicht mit diesem Brief ist. Und die führen zu drei Zielen, die ich habe mit dieser Serie, die vor uns liegt. Mehr Gott für dich, mehr Gott für uns und mehr Gott für diese Welt. So, das erste grundsätzliche Ziel, mehr Gott für dich und für mich. Das kommt natürlicherweise aus diesem Hauptanliegen hier in diesem Brief, das Evangelium gründlich zu erklären. Er schreibt in Vers 16, dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt, sowohl Juden als auch Griechen. Jetzt, die Gemeinde in Rom damals bestand vermutlich zum größten Teil aus Nichtjuden, die also lange Zeit ohne feste Überzeugungen und Glauben an Gott aufgewachsen sind. Aber es gab auch mehrere Juden in der Gemeinde, mit ihnen argumentiert Paulus immer wieder in diesem Brief, und sie wussten schon eine ganze Menge über Gott. Aber was er hier schreibt, zeigt uns, egal wo du gerade stehst in deinem Leben, in deinem Verhältnis zu Gott, ob du ihn schon lange kennst oder noch kaum, dieses Buch bietet mehr Gott für dich. Jetzt aus diesem grundlegenden Anliegen, das Evangelium zu erklären, leitet Paulus zwei weitere Anliegen ab. Zwei weitere Ziele. Das erste davon, mehr Gott für uns. Schaut, ein Grund, warum ihm die ausführliche Erklärung des Evangeliums so wichtig ist, ist die Einheit der Gemeinde. Die jüdischen Gläubigen damals in Rom, die kannten die Bibel viel besser als ihre nichtjüdischen Freunde. Und vielleicht haben sie auch längere Zeit ihres Lebens und schon viel besser äußerlich gottesfürchtig gelebt. Und so konnte schnell passieren, dass sie sich geistlich irgendwie besser oder wichtiger fühlten als die anderen. Immer wieder, überall im Brief, ringt Paulus darum, egal wo ihr herkommt, egal wie unterschiedlich ihr geprägt seid, es ist zutiefst wichtig, dass ihr im Evangelium vereint seid. Hier ein paar Beispiele. Kapitel 12, er schreibt über die Gemeinde als ein Leib, ein großer Körper, an dem alle verschiedenen Körperteile zusammenarbeiten sollen. Kapitel 15, ein langes Kapitel nur darüber, wie die vermeintlich Starken im Glauben respektvoll umgehen können mit den vermeintlich Schwachen im Glauben. Und die Schlussfolgerung dann, nehmt einander an. Aber selbst innerhalb des Briefes, wenn er zum Beispiel in Kapitel 3 argumentiert, Gott rettet allein aus Gnade, ist seine Schlussfolgerung, so keiner von euch hat irgendeinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein, sich irgendwie besser zu fühlen als der andere. Hier bei Immanuel treffen jedes Wochenende mehrere hundert Personen zusammen, aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen, verschiedene Charaktere, verschiedene Denkweisen. Und hier im zentralen Mittelhessen versuchen wir irgendwie die goldene Mitte zu verbinden. Einige von euch kommen schon lange aus einem christlichen Hintergrund, andere überhaupt nicht. Andere kommen eher aus einem konservativen Hintergrund und andere von euch nicht. Wir haben ganz verschiedene Meinungen, Prägungen, theologische, vielleicht auch, sicher auch politische Überzeugungen, Geschmäcker, Stile. Nicht nur im Blick auf uns persönlich, wie wir uns anziehen, wie wir unsere Häuser gestalten, sondern auch, wie wir uns das Leben in der Gemeinde vorstellen. So bei all diesen Unterschieden kommt immer und immer wieder die Frage auf, sind diese Unterschiede so wichtig, dass sie uns von unserem gemeinsamen Auftrag abhalten müssen? Und die Antwort darauf können wir nur geben mit einem klaren Verständnis des Evangeliums. So, das ist Paulus' Überzeugung. Aber wozu ist die Einheit der Gemeinde ihm so wichtig? Das führt uns zu seinem dritten Anliegen, zu unserem dritten Ziel, nämlich mehr Gott für die Welt. Schaut, im Rahmen dieses Briefes zeigt er uns einen weiteren Grund, warum er das Evangelium dieser Gemeinde erklärt. Er will sie als seine Missionspartner gewinnen. In den ersten Versen 8 bis 15 erzählt er ein bisschen von seinen Reiseabsichten, dann schreibt er in Kapitel 1, Vers 13, ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch gekommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen, sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen. Und genauso im Schlussteil, Kapitel 15, Abvers 33, schauen wir mal in Vers 24. Ich will auf der Reise nach Spanien zu euch kommen und ich hoffe auch auf euch auf der Durchreise zu sehen, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen. So, er sitzt über diesem Brief und er betet, dass die Freude am Evangelium in der Gemeinde in Rom eine Leidenschaft entfacht, praktisch dazu beizutragen, dass die Botschaft dieses Evangeliums unter allen Nationen verbreitet wird. So, das sind die drei Ziele, die wir vor uns haben. Mehr Gott für dich, mehr Gott für uns gemeinsam, mehr Gott für diese Welt. Du und ich brauchen mehr Gott, Immanuel braucht mehr Gott und die Menschen in der Welt um uns herum brauchen mehr Gott. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Ziele erreichen, wenn wir gemeinsam den Römerbrief studieren. So, die ersten 7 Verse vor uns bilden sozusagen das Fundament, die Grundlage, was dafür entscheidet, in welche Richtung wir uns bewegen. Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, mal ein paar ausgefuchste Pyrotechniker kennenzulernen und sie haben so ein riesiges Feuerwerk vorbereitet auf einer großen Anlage und haben mir erzählt, für die paar Minuten, die dieses spektakuläre Feuerwerk brennen wird, brauchen wir 2 Tage Vorbereitungszeit. 2 Tage, damit all die Raketen, die sie haben, am Ende das Bild ergeben, was sie wollen, damit sie auch wirklich in die richtige Richtung losgehen. Und das ist im Prinzip, was Paulus hier macht. Er ist dabei, ein riesiges Feuerwerk über Gott zu entfachen. Aber er weiß, wir haben alle unterschiedliche Erwartungen davon, wie wir uns Gott vorstellen, was wir glauben, dass das Evangelium für uns bedeuten soll. Und sie können in alle möglichen Richtungen gehen. So in diesen Versen hier legt er das Fundament dafür, damit das Feuerwerk so aussieht und das bewirkt, was es soll. So, 4 kurze, grundlegende Punkte, um mehr Gott zu bekommen. Aus diesen ersten 7 Versen. Punkt Nummer 1. Wir bekommen mehr Gott durch die Bibel. Nochmal Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also hier wird gleich deutlich, was ihr hier lest in diesem Brief, sind nicht meine Ideen, Paulus' Ideen, es sind Gottes Ideen. Er hat mich gerufen, er hat mich ausgesondert, das aufzuschreiben, was ihr hier vor euch habt. Und das, was ich euch über das Evangelium erkläre, das, was irgendwann dann Teil des Neuen Testaments wird, ist eigentlich nichts anderes als die Erfüllung von Gottes Ideen, die er schon anderen eingegeben hat, Gottes Versprechen, die er schon hat aufschreiben lassen im Alten Testament. Vers 2, das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. So ganz am Anfang wird deutlich, sehr einfach, wenn du mehr von Gott willst, brauchst du mehr Bibel. Nicht nur ein paar Lieblingsstellen aus dem Neuen Testament, sondern eine ganze Bibel. Okay, so jetzt, warum in unserer globalisierten, multimedialen Welt brauche ich 1500 eng bedruckte Seiten, um mehr von Gott zu bekommen? Was mir geholfen hat, ist die Erklärung von Jonathan Edwards. Er hat es so beschrieben: Unsere Empfindungen für Gott haben keine Hitze ohne das Licht von Gottes Wahrheit. Das heißt, für mehr Gott, für mehr Freude an Gott müssen wir mehr sehen, mehr verstehen von dem, was Gott über sich selbst in seinem Wort offenbart hat. Du kannst auch als Nachfolger von Jesus, oh, wir können als Gemeinde jede Menge Dinge tun, veranstalten, erleben, konsumieren, mit der Hoffnung, mehr Gott zu bekommen. Nur um dann festzustellen, dass wir immer wieder das Feuer verlieren. Dass du doch immer wieder irgendwie kalt wirst, dass du doch immer noch hungrig bleibst, weil du versuchst, mehr Gott zu bekommen, ohne viel Bibel. So, vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum ist es hier so intensiv voll mit Bibel? Hier ist der Grund. Weil wir nicht mehr von unseren eigenen Ideen und Vorstellungen über Gott brauchen, sondern mehr von Gottes Vorstellung von sich selbst. Okay, jetzt, was ist die Wahrheit in der Bibel, die wir sehen und verstehen müssen, damit unsere Empfindungen mehr brennen für Gott? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt aus den nächsten 2 Versen. Mehr Gott durch Jesus als Herrn. So, Vers 3 und 4 sind gewissermaßen so eine Art kleines Glaubensbekenntnis. Ja, von solchen Stellen wurden dann die Glaubensbekenntnisse abgeleitet, die wir heute zusammen sprechen. Es sind 2 Verse mit 3 Beschreibungen über Jesus. Jesus als Nachkomme Davids, Jesus gesetzt als Sohn Gottes in Macht und Jesus als unser Herr. Das Evangelium Gottes über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Auferstehung aus den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Okay, sehr dicht. Müssen mal kurz reingehen, das ein bisschen genauer anschauen. Und wir merken, bemerkenswert ist, Paulus definiert das Evangelium nicht zuerst darüber, was Jesus für uns getan hat, sondern darüber, wer Jesus ist. Schon alle 3 Beschreibungen zeigen Jesus als Herrn. Nummer 1, er ist der Nachkomme Davids nach dem Fleisch. So, obwohl er Gott ist, ist er als Mensch geboren worden, so wie David, aber nicht als irgendein Mensch, sondern als ein Nachkomme Davids. Das heißt, der versprochene Nachkomme des Königs, der über Gottes Volk regieren soll. Dann zweitens, eingesetzt als Sohn Gottes in Macht. Nicht Jesus wurde zum Sohn Gottes gemacht, das war er schon immer, sondern eingesetzt zum Sohn Gottes in seiner Macht, nach dem Geist der Heiligkeit, was anderer Ausdruck ist für den Heiligen Geist, den Geist Gottes. So, was Paulus hier beschreibt, sind zwei Phasen im Dienst von Jesus. Die erste Phase, Jesus wurde geboren und lebte als Mensch nach dem Fleisch. Aber dann, die zweite Phase, jetzt ist er eingesetzt und herrscht als König nach dem Geist. Er wurde erst erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und dann erhöht als König und Herr, der Sünde und Tod besiegt. Und der entscheidende Wendepunkt zwischen der ersten und der zweiten Phase, der entscheidende Punkt, an dem Jesus seine Herrschaft angetreten hat, ist seine Auferstehung aus den Toten. Dritte Formulierung fasst das ganz einfach zusammen. Jesus Christus, unser Herr, dem wir uns unterzuordnen haben. So, was Paulus hier dreimal betont, zeigt, die gute Nachricht des Evangeliums ist nicht zuallererst, was Gott für dich heute persönlich tut. Das ist sie auch und das ist wichtig und das ist großartig und das verändert unser Leben. Wir werden immer wieder viel davon sprechen, aber zuallererst ist das Evangelium die Botschaft davon, was Gott vor 2000 Jahren getan hat, unabhängig von dir. Und wer Jesus deshalb ist. Anders gesagt, das Evangelium ist nicht zuallererst ein subjektives Angebot an dich und mich, es ist zuallererst eine objektive Nachricht über Gott. Gott hat etwas getan. Gott hat erfüllt, was er versprochen hat. Jesus ist gekommen, er hat sich gedemütigt, er ist Mensch geworden, ist gestorben für Sünder, er ist auferstanden, erhöht worden zum König und er herrscht jetzt in souveräner Macht und er erhebt die absolute Herrschaft über dein und mein Leben. Okay, jetzt warum ist diese Betonung so wichtig? Warum steht das hier im Fundament? Weil wir Gefahr laufen, die Botschaft der Bibel zu reduzieren auf das, was wir uns davon erwarten und Gottes Wesen und Anspruch zu unterschätzen. Ich habe mehrere einschneidende Erfahrungen im Leben gemacht, in denen ich mit meinen Erwartungen etwas völlig unterschätzt habe. Eine werde ich nie vergessen. Als Andrea und ich in den USA gelebt haben, in der Nähe von Chicago, sind wir ab und zu in die Stadt gefahren und einmal sind wir dann nach Chinatown gegangen, um dort zu essen. Also gingen wir ins Restaurant und ich saß vor der Speisekarte und dachte, ich kenne mich ja schon ganz gut aus, weil wir sind ja auch hier gerne in Deutschland mal chinesisch essen gegangen. Und da gab es diesen chinesischen Eintopf mit den drei Symbolen in drei verschiedenen Varianten. Einen mit einer Peperoni, einen mit zwei, einen mit drei. Eine Peperoni habe ich gedacht, okay, das ist für Anfänger. Wenn du schon mal hier bist, dann machst du richtig. Bei drei dachte ich, naja, andererseits, wer weiß, wie die das hier machen. Als die Kellnerin da kam und die sind alle so freundlich und so lächeln, dachte ich, nehme Variante zwei. Wird schon nicht so schlimm sein. Als ich meinen Eintopf dann hatte, nach wenigen Sekunden geschah etwas, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich war nach dem zweiten Löffel bei vollem Bewusstsein und konnte geschlagene 10 Minuten lang kein einziges Wort mehr sagen. Ich glaube, Andreas' Gefühle sind irgendwie von Mitleid dann zu Genuss und übergegangen zwischendrin. Jedenfalls, dann kam die Kellnerin, hat versucht zu helfen, erfolglos. Irgendwann kam sie wieder und ich bin einigermaßen zu mir gekommen. Dann hat sie gefragt, was los sei. Ich habe mir das mit den Ausreden gespart und habe ihr dieses eine Stück gezeigt, von dem ich gerade abgebissen hatte. Und dann sagt sie mit diesem mitleidigen Blick, ach, das haben Sie mitgegessen. Das lassen wir mal draußen. Ich weiß nicht, ob sie das einfach gesagt hat, um meinen männlichen Stolz wieder ein bisschen auf die Beine zu bringen oder ob das wirklich so war. Jedenfalls, ich dachte, ich weiß schon, was mich hier erwartet. Ich dachte, ich weiß, was chinesische Essen bedeutet. Und ich dachte, so freundlich, wie die immer lächeln, so schlimm kann es schon nicht werden. Wenn deine Vorstellung davon, wie Gott ist, so schwach ist wie meine Vorstellung von einem Eintopf in Chinatown, dann kann es sein, dass du das Wesen und den Anspruch von Gott unterschätzt. Jesus Christus erhebt den Anspruch auf die volle Kontrolle über unser Leben als unser Herr. Und das kann durchaus schmerzhaft sein. Aber es ist genau das, was wir brauchen. Schaut, ein großer Teil an Frustration, auch im Leben als Nachfolger von Jesus, rührt doch daher, dass wir Gott oft darauf reduzieren, eine Liste von Problemen und Umständen in unserem Leben zu lösen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist nicht jemand, der einige unserer Probleme löst, um unser Leben etwas besser zu machen. Was wir eigentlich brauchen, ist ein Retter und ein Herrn, der uns tiefgreifend verändert. Und die gute Nachricht, die Paulus hier an den Anfang stellt, ist, Gott hat Jesus eingesetzt in Macht, um die Sünde und die Folgen der Sünden aus deinem Leben mit seinem reinigenden Feuer wegzubrennen. So denk mal an die sündige Gewohnheit, die du schon so lange nicht los wirst. Die schlechten Gedanken, in die du dich immer wieder hineinbegibst. Die schlechten Reaktionen, die immer wieder aus dir hervorbrechen. Vielleicht hast du in diesem Bereich noch nie wirkliche Veränderung erlebt. Hast du in diesem Bereich deines Lebens bisher nur sehr wenig, wenn überhaupt, Gott erlebt. Weil du unterschätzt, dass du Jesus brauchst, nicht nur als jemand, der deine Wünsche erfüllt und deine Gewohnheiten und Gedanken verbessert, sondern als einen souveränen Herrn, dem du deine Wünsche und Gewohnheiten und Gedanken vollständig unterwirfst. Und das führt uns zum nächsten Punkt aus Vers 5. Mehr Gott durch Glaubensgehorsam. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt zum Glaubensgehorsam. Wenn wir Glaube und Gehorsam zusammenhören, dann kann es passieren, dass wir zwei typischen Missverständnissen über den christlichen Glauben erliegen. Das eine typische Missverständnis ist, wenn ich Gott glaube und ihm gehorsam bin, dann liebt er mich, dann rettet er mich, dann nimmt er mich an. Das ist eigentlich die Logik aller anderen religiösen Denksysteme dieser Welt. Aber das Evangelium funktioniert genau andersrum. Gott liebt mich, Gott rettet mich, darum vertraue ich ihm und will ihm gehorchen. Jetzt kann es sein, dass du, weil du dieses Missverständnis vermeiden willst, in eine andere Richtung gehst, ins zweite Missverständnis und stattdessen sagst, okay, Glaube und Gehorsam sind also eigentlich zwei verschiedene Dinge. Erst glaube ich und daraus folgt dann als Konsequenz, früher oder später, dass ich Gott gehorsam bin. Bloß Gehorsam steht hier nicht irgendwie zweitrangig nach Glauben. Paulus fasst beides, Glaube und Gehorsam, hier zusammen. Und manchmal fasst er es noch enger zusammen in nur einem Wort von beiden. Schaut mal in Vers 8. Da beschreibt er: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus wegen euch allen in Rom, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. So nicht euer Glaubensgehorsam, sondern einfach nur euer Glauben. Okay, heißt das so? Eben, Glaube steht als erstes da. Das ist das Eigentliche, das Erste. Und Gehorsam kommt eventuell danach. Schau mal ans Ende des Briefes. Die gleiche Aussage in Kapitel 16, Vers 19. Denn die Kunde von eurem Gehorsam, nicht Glauben, Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Genauso auch in Kapitel 15, Vers 18. Gott hat durch mich gewirkt zum Gehorsam, nicht Glauben, der Nation durch Wort und Werk. Okay, so mal fasst ihr es so zusammen, mal so. Wie bringen wir jetzt beides zusammen? Wir werden gerettet allein durch Glauben, aber rettender Glauben wird sichtbar durch Gehorsam. So, wir sind schon gehorsam, wenn wir beginnen, Jesus zu glauben. Denn Jesus zu vertrauen und ihm gehorsam zu, und ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, bedeutet, seinem Befehl zu gehorchen, tut Buße und glaubt. Und wenn wir weiter an ihn glauben, dann zeigen wir das, indem wir andauernd seinen Geboten gehorchen. Das ist, warum Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr meine Gebote. Okay, jetzt kann es sein, dass du die Frage stellst, so diese Darstellung des Evangeliums, Christus als Herr, dem wir gehorsam zu sein haben, inwiefern ist das wirklich eine gute Nachricht? Schaut, der Glaubensgehorsam in Vers 5 ist dazu da, dass wir den Segen in Vers 7 erleben können. So, die Gläubigen in Rom, die ihren Glauben durch ihren Gehorsam zeigen, über sie kann er schreiben, Geliebte Gottes, berufene Heilige unter der Gnade und dem Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In diesen Wochen denken wir daran, was vor 80 Jahren in unserem Land passiert ist. Besonders eindrücklich, wie 1945 die Alliierten mehrere Konzentrationslager von den Nazis befreit haben. Als sie dann in Dachau und Bergen-Belsen und an anderen Stellen eintrafen, standen vor ihnen tausende völlig abgemagerte, fast verhungerte Personen. Die Soldaten, ihre Befreier, die sich jetzt um sie kümmerten, stellten fest, wenn wir ihnen jetzt einfach Nahrung geben, das geben, wonach sie sich sehen, dann wird das schlimme Folgen für sie haben, weil ihre Körper nach der langen Zeit gar nicht mehr in der Lage sind, so viel Nahrung zu verarbeiten. Und so, sie mussten sehr klare Regeln aufstellen, wer was und wie viel essen konnte, um überhaupt lebendig in die Freiheit zu kommen. So, viele der ausgehungerten Häftlinge war das schwer nachvollziehbar. Einige wollten einfach nur ihre Freiheit, ohne jetzt auf einmal diesen neuen Regeln zu gehorchen. Viele erlitten schlimmste Schäden, tausende starben, weil sie einfach aßen. Aber die, die ihren Befreiern vertrauten und dieses Vertrauen zeigten, indem sie sich an diese Anweisungen hielten, die lebten dann auch wirklich als Befreite. Schaut, so ähnlich ist es bei Jesus. Wir zeigen, dass wir ihm vertrauen, indem wir ihm gehorsam sind. Und unser Gehorsam ist das, was Jesus gebraucht, damit wir erleben und genießen dürfen, unter seiner Liebe und Gnade zu leben. So, vielleicht fragst du dich manchmal, wieso bitteschön will Jesus darüber bestimmen, wie ich meine Zeit verbringe, wofür ich mein Geld ausgebe? Wieso sagt er, welche Freundschaften für mich gut sind und welche schlecht sind? Wieso will Jesus festlegen, welche sexuelle Identität ich habe? Weil er dich bewahren will vor den Verletzungen, der Zerbrochenheit und den tödlichen Schäden des Lebens außerhalb seiner guten Grenzen. Weil er will, dass du erlebst, wie schön und erfüllend es ist, unter seiner Herrschaft zu leben und nicht mehr deiner eigenen. Als Geliebter Gottes, als berufene Heilige, täglich unter seiner Gnade und in seinem Frieden. Jetzt, wenn das wahr ist, dass das möglich ist, dann muss das Konsequenzen haben. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt. Mehr Gott als unser Auftrag. Vers 5 und 6. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Dieses Evangelium Gottes ist eine so gute Nachricht, dass Gott Botschafter sendet, sie zu verbreiten in aller Welt. Paulus war so ein Botschafter in besonderer Weise. Aber die Gemeinde soll ein Teil dieses Auftrags werden und ihn mittragen. Und merkt ihr, das macht er schon gleich hier deutlich. Auch ihr seid unter den Nationen, nicht aus den Nationen herausgerufen. Ihr lebt unter den Nationen. Gott hat euch strategisch genau an diese Stelle in das Römische Reich gestellt, in dem die Menschen dieses Evangelium hören müssen. Genau dasselbe gilt für uns. Immanuel, Gott hat uns an diesen Ort gestellt, zu dieser Zeit, damit von hier aus Menschen aus allen Nationen diese Botschaft hören, durch die wir mehr von Gott bekommen wollen. Die Botschaft, Jesus Christus regiert und er will auch über dein Leben regieren. Aber ihr Lieben, dieser Auftrag kostet uns etwas. Diese Woche haben wir einen Anruf bekommen von einer guten Freundin. Sie ist seit über 20 Jahren im Nahen Osten, um Menschen von dieser Botschaft weiterzusagen. Viele Enttäuschungen erlebt, zumal als Singlefrau, viele Entbehrungen erlebt. Mehrmals musste sie das Land, in dem sie sich eingefunden hat, dessen Sprache und Kultur sie gelernt hat, verlassen, wieder eine neue Heimat finden, wieder von vorne anfangen. So, dieser Woche erzählt sie Andrea am Telefon, in ein paar Tagen werde ich wieder losreisen, in eine völlig neue Stadt, eine Großstadt in der arabischen Welt und ich weiß nichts von dem, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht mal, wo ich wohnen werde. Ich kenne noch nicht mal das Team, mit dem ich arbeiten werde. Ich weiß nicht, wie ich mich in dieser Stadt zurechtfinden werde. Ich weiß noch nicht mal, wie genau meine Arbeit aussehen wird. Das Einzige, was sie weiß, wenn sie in dieses Flugzeug steigt, ist, Gott hat sie berufen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen. Und sie ist bereit, sich selbst für diese Berufung zu investieren. Immer und immer wieder neu. So, hier ist meine Frage. Was, wenn diese Haltung eine ganze Gemeinde prägen würde? Das ist die Frage, mit der Paulus anfing, diesen Brief zu schreiben. Es bedeutet nicht, dass jeder berufen ist, wie er rauszugehen. Aber es bedeutet, dass wir gemeinsam berufen sind, zu beten und zu arbeiten und zu geben und uns gemeinsam für diesen Auftrag zu investieren. Dafür, dass immer wieder jemand aus unseren Reihen aufstehen wird und sagt, ich bin bereit zu gehen. Zu denen, unter die Gott uns als Gemeinde gestellt hat. Und Immanuel, einen ganz besonderen Weg, den wir haben, das zu fördern, ist unser Praktikantenprogramm. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, als ganze Gemeinde intensiv in Männer und Frauen zu investieren, die sich darauf vorbereiten, ausbilden lassen, als Pastoren, als Gemeindegründer, als Missionare irgendwann von uns zu gehen. Und wie kostbar wäre es, wenn sie sagen können, dass sie auf diesem Weg so viele hier erlebt haben, die sie ermutigt haben, die sie eingeladen haben, die sie unterstützt haben, die sie beraten haben, die für sie da waren, die für sie gebetet haben. Weil die Freude am Evangelium die tiefe Überzeugung in uns geprägt hat, mehr Gott für diese Welt, das ist genau unser Auftrag. So als John Owen vor über 300 Jahren in diese Welt und auf sein Leben zurückblickte, hatte er, glaube ich, recht, wenn er die Ursache für all das Leid und die Verwirrung um uns herum und in uns selbst beschrieb als Unwissenheit über Gott. Wir brauchen dringend mehr Gott. Für dich und für mich, für uns gemeinsam und für diese Welt. Und wir können mehr Gott bekommen. Durch die Bibel, durch Jesus als Herrn, durch Glaubensgehorsam und das als unseren Auftrag. Vater, darum bitten wir dich, dass diese Verse und dieser Brief, wie sie vor uns liegen, uns verändern und anfachen werden. Mehr von dir zu wollen, mehr von dir zu bekommen, mehr von dir zu verbreiten. Amen.